Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. Amen. Was ist Weisheit? Liebe Gemeinde, der Begriff Weisheit ist erstmal total abstrakt. Mit Weisheit verbinden wir zunächst mit Menschen. Platon, Sokrates, Konfuze, alles weise Menschen. Doch was macht einen weisen Menschen aus? Ist es sein Wissen? Ist es seine Erfahrung? Ist es sein Fleiß? Den Begriff Weisheit benutzen wir heute nur noch selten. Wir sagen lieber, die oder der ist wirklich schlau oder auch intelligent oder auch gebildet. Doch sind dies alles Grundlagen für Weisheit? Seit der Antike ist es allgemein anerkannt, dass Wissen, Schlauheit oder Intelligenz die Weisheit eines Menschen beeinflussen kann. Aber sie sind nicht die Voraussetzungen für Weisheit. Denn wir wissen, es gab in der Antike Vielwisser, sogenannte Vielwisser. Sie gaben mit ihrem Wissen an, doch sie galten nie wirklich als Weise. Es gibt ja den berühmten Sinnspruch, hättest du geschwiegen, wärest du Philosoph geblieben. Ein weiser Mensch würde nicht mit seinem Wissen prahlen, sondern nur dosiert einsetzen. In unserer Kultur wird die Weisheit vor allem mit der Politik verbunden. Wie oft können wir an alten Rathäusern zwei Frauengestalten erkennen? Die eine mit Schwert, Waage und Augenbinde und die andere mit Spiegel und Schlange. Die eine war die personifizierte Justitia, die Gerechtigkeit, und die andere die Prudentia, was erstmal Erfahrung heißt, aber auf die Weisheit schließt. Diese beiden Dinge erwartete das Volk von seinen Staatsdienern. Justitia und Prudentia ermahnten also die Staatsdiener, mit Weisheit und Gerechtigkeit zu regieren. An alten Rathäusern konnte ich diese Personifizierung häufig entdecken. Und an modernen machen sie sich eher rar. Das große Vorbild für einen weisen Herrscher schlechthin ist der König Salomo, der Sohn König Davids. Das salomonische Urteil ist ja sprichwörtlich geworden. Heute steht ein Bibeltext im Mittelpunkt, der gut bei Tausend und einer Nacht angesiedelt werden könnte. Es geht um den Besuch der Königin von Saba bei König Salomo. Die Königin von Saba ist erschlagen von all dieser Pracht im Reich Salomos. Doch wir merken in den biblischen Worten, dass der Gott Israels ihr Herz berührt. Nachdem sie sich wieder gefasst hat, richtet sie bedeutende Worte an Salomo. Denn sie weiß, wer hinter der Weisheit Salomos steckt. Ich lese aus dem 10. Kapitel des 1. Buchs der Könige. Da sagte sie, die Königin von Saba, zum König, es ist wirklich alles wahr, was ich in meinem Land über dich gehört habe. Man spricht von deinen Taten und deiner Weisheit. Ich wollte es nicht glauben, bis ich hierher kam und es mit eigenen Augen sah. Nicht einmal die Hälfte hatte man mir berichtet. Deine Weisheit und dein Wohlstand übertreffen alles, was ich von dir gehört habe. Deine Männer können sich glücklich schätzen. Ebenso glücklich sind deine Beamten, die in deiner Nähe sind und deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott. Er hat Gefallen an dir gefunden und dich auf den Thron Israels gesetzt, denn der Herr liebt Israel für alle Zeit. Deshalb hat er dich zum König gemacht, damit du für Recht und Gerechtigkeit sorgst. Und sie gab dem König 4000 Kilogramm Gold und eine große Menge an Balsam und Edelstein. Nie mehr kam so viel Balsam ins Land wie damals, als die Königin von Saba Salomo beschenkte. König Salomo ist ein weiser König. Sein Herrschaftsantritt war mit Aufständen verbunden, aber er war der Gesegnete Gottes. Er setzt sich durch, auch wenn er noch klein war. Nach seiner Thronbesteigung zeigte sich umso mehr seine Weisheit. Im 3. Kapitel des 1. Buchs der Könige wird das Herrschaftsprogramm vorgestellt. Zunächst Salomos Gebet um Weisheit und Salomos Urteil. Beide Themen sind eng miteinander verknüpft. Salomo hat eine große Bitte vor Gott. Als König von Israel bittet er um Weisheit. Denn Salomo weiß, dass er vielleicht intelligent und wissend ist, ja, nach heutiger Sicht vielleicht einen hohen IQ hat, aber er ist sich bewusst, dadurch wird er noch zu keinem guten Herrscher. Natürlich ist ihm Intelligenz und Wissen von Gott geschenkt. Dafür ist er auch dankbar und das weiß er. Zudem ist für ihn klar, dass die Quelle der biblischen Weisheit, der Chochma, nur bei Gott liegt. Doch dies ist nicht das Einzige. Salomo bittet um Weisheit nicht dafür, dass er allein gut dasteht, dass er allein von den Völkern gelobt und gepriesen wird. Also man könnte sagen, aus Eigennutz. Nein, dann wäre Gott nur Mittel zum Zweck. Wenn das so wäre, hätte Gott Salomo nicht unterstützt. Salomo bittet neben der Weisheit um Gehorsam gegenüber Gott. Das steht im 1. Könige 3. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Gott sieht, dass Salomo es ernst meint mit seiner Bitte. So antwortet Gott ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand, auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, sodass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Gott macht Salomo zu einem großen historischen Vorbild der göttlichen Weisheit. Gott schenkt ihm ein weises und verständiges Herz. Dieses Gebet steht nicht im luftleeren Raum, sondern direkt im Anschluss hören wir von Salomos Urteil. Angewandte Weisheit, könnte man sagen. Durch diese Weisheit kann er die Wahrheit ergründen, auch wenn die Lüge im Raum steht. So kann die wahre Mutter ihr Kind wieder in den Arm nehmen. Salomo schafft Recht und Gerechtigkeit. Und diese bedeutende Weisheit spricht sich rum, bis nach Saba, nach Südarabien. So macht sich die Königin von Saba mit vielen Geschenken auf und besucht diesen sagenumwobenen König. König Salomo in Jerusalem. Sie sieht die Pracht dieser Stadt, den Tempel, den Palast und den Segen, der über diesem Volk liegt. Der Königin stockte sogar der Atem. Sie lobt König Salomo, als sich wieder sich gefangen hat, preist sie allein Gott, den Herrn, von dem diese Wahrheit, Weisheit ausgeht. Yihi Adonai Baruch, gepriesen sei der Herr, dein Gott. Er hat Gefallen an dir gefunden und dich auf den Thron Israels gesetzt, denn der Herr liebt Israel für alle Zeit. Die Königin von Saba erkennt, Gott, der Herr liebt Israel. Salomo ist ein Sohn Davids, er ist gehorsam gegenüber Gott und liebt Gott. So hat Gott Salomo gesegnet mit Weisheit. König Salomo und das Volk Gottes wirken wie ein Leuchtturm in dieser Welt. Außerhalb der Bibel gibt es sogar Erzählungen, dass diese Königin den Grundstein für den Glauben an den Herrn in ihrer Heimat gelegt hat. Und viel später ist daraus die äthiopische Kirche geworden. Ja, Salomo ist ein weiser und gerechter Herrscher. Weisheit und Recht sind Attribute Gottes, die Salomo vor Gott erbeten hat. Da Salomo so handelt, hat es positive Auswirkungen auf sein Volk. Die Königin von Saba stellt fest, dass der Hofstaat, die Menschen direkt um Salomo, glücklich sind, weil sie von Salomos Weisheit profitieren. Also die Weisheit eines Herrschers wirkt positiv auf das Volk aus. Aus biblischer Sicht können Menschen nur weise und gerecht regiert werden, wenn ihre Herrscher von Gott gesegnet sind. Die früheren Staatsdiener wussten, dass sie zum Regieren eines Staates Justitia, also Gerechtigkeit, und Prudentia, als Weisheit beziehungsweise Erfahrung brauchen. Daher sehen wir an diese beiden Frauengestalten noch auf alten Rathäusern. Dabei ging es um die Gerechtigkeit, die zunächst zwischen Gott und den Menschen geschaffen wurde und die sich auf die zu regierenden Menschen weitergegeben wird. Und dabei ging es um Weisheit, die allein Gott schenkt. Kein Mensch kann sie aus sich heraus erzeugen. Das stand damals fest, als Justitia und Prudentia auf den Dächern der Macht aufgestellt waren. Doch heute gerät dieses Wissen immer mehr in Vergessenheit, da wir oft so tun, als wäre Gott ein Relikt aus vergangenen Tagen. Bei den Anfängen unseres Staates gab es noch Staatsdiener wie Konrad Adenauer, denen der Glaube an Gott, den Herrn, Priorität hatte. Da glaube ich, dass Adenauer innerlich und äußerlich so viel Kraft und Weisheit bekam, um Gutes aufzubauen und um bösen Kräften zu trotzen. Und Adenauer wusste, woher diese Kraft kam. Daher konnte er auch mit großem Bewusstsein seinen Amtseid ablegen mit dem Spruch, so wahr mir Gott helfe. Doch was ist heute? 9 von 17 Bundesministern sowie unser Kanzler ließen diese Beteuerungsformel weg. Mehr als die Hälfte. Da kann ich nur feststellen, Gott ist ihnen bei ihrer Arbeit nicht wichtig oder sie glauben nicht an Gott. Da ergeben sich für mich als Christ 2 Schlussfolgerungen. Erstens, vor wem fühlen sich solche Staatsdiener letztendlich verantwortlich? Staatsdiener, die Gott vertrauen, wissen, dass sie irgendwann auch vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Denn Gott wird auch ihr Richter sein. Mit diesem Gottvertrauen ausgestattet, so wüsste ich, läge gottesfürchtigen Staatsdienern das Wohl der Menschen wirklich am Herz. Ohne den Rückbezug auf Gott wüsste ich nicht, wessen Wohl sie im Blick haben. Und was ist, wenn sie eine solche Beteuerungsformel ohne Glauben nur so zum Schein sprechen? Gott sieht immer in die Herzen und er weiß, wie sie es meinen. Zweite Schlussfolgerung. Wird Gott überhaupt diese Arbeit segnen, wenn sich Menschen nur auf den Glauben an Menschen stützen? Ich glaube nicht. Das Wohl der Menschen lässt sich nur erreichen, wenn Gott Staatsdiener, die ihm gehorsam sind, mit Weisheit segnet. So lese ich die Geschichte Salomos. Dabei ist Salomo auch nur ein Mensch. Er ging zwar wegen seiner Weisheit in die Geschichte ein, aber auch wegen seines Ungehorsams vor Gott. Am Ende seiner Herrschaft gerät daher vieles wieder in Unordnung und sein Reich spaltet sich. Es gibt viele Bruderkriege zwischen Juda und Israel. Israel und Juda werden zur Beute ihrer Feinde. In verschiedenen Menschen blitzt die Weisheit Gottes auf und dann ist sie wieder verschwunden. Doch in einem Menschen ist die Weisheit Gottes ständig gegenwärtig. Und man kann sagen, dieser Mensch ist die Weisheit Gottes. Dieser ist Gottes Sohn, Jesus Christus. Jesus erwähnt Salomo und auch die Königin von Saba, doch Jesus zeigt, dass bei ihm mehr ist als bei Salomo. Da lesen wir Matthäus 12. Die Königin vom Süden wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, Salomos Weisheit zu hören, und siehe, hier ist mehr als Salomo. Jesus diskutiert mit den Schriftgelehrten und lässt sie ratlos zurück. Er hält den sogenannten Weisen der damaligen Zeit den Spiegel vor. Sie halten sich für gebildet, doch in dem Spiegel finden sie nur eingebildete Menschen. Oder Jesus erzählt seinen Jüngern Gleichnisse, die uns heute noch berühren. Und aus der Lehre Jesu spricht die ganze göttliche Weisheit. Dabei zeigt sich die Botschaft Jesu als mal schlicht und einfach und dann mal wieder als total komplex. Wenn es um das reine Evangelium geht, können wir auf folgende Worte ganz knapp komprimieren. Da lesen wir in Johannes 6, Jesus Christus spricht, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihm, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Es geht Jesus um eine tragfähige Beziehung Gottes zu uns, basierend auf Liebe. Auf der anderen Seite gibt es Fragen, auf denen wir schwer nur eine Antwort finden. Wie verhält es sich mit der Dreifaltigkeit? Wie allmächtig ist Gott? Was heißt Allmächtigkeit? Warum lässt Gott Leid zu? Doch wir wissen immer, der Ursprung und die Vollendung der Weisheit liegt nur in Gott. Denn die Weisheit Gottes ist wie ein Ozean. Unser Wissen gleicht einem winzigen Tropfen. Wir können also Gott und Gottes Weisheit nie begreifen. Auch wir haben heute einen Platz in der Geschichte, die wir gerade gehört haben, von Salomo und die Königin von Saba und auch in der Geschichte von den drei Weisen oder besser bekannt als die drei heiligen Könige. Denn wir haben mit der Königin von Saba und den Weisen aus dem Morgenland mehr zu tun, als wir denken. Sie sind Heiden, nicht Juden und treffen auf die Herrlichkeit Gottes. Und Gott tritt vor die Welt in Erscheinung. Erscheinung auf Griechisch heißt Epiphanias. Und dieses Fest feiern wir heute. Und Gott tritt vor die Welt in Erscheinung als rechtmäßiger Herrscher. Nicht ohne Grund werden die Männer aus dem Morgenland mal als Weise, mal als Könige bezeichnet. Die menschliche Weisheit und weltliche Herrschaft beugen ihre Knie vor Gott. Nicht aus Zwang, sondern aus Freiwilligkeit. Denn Jesus ist der weise und gerechte Herrscher, denn dieser Herrscher hat nur das Beste im Sinn. Warum kann ich das sagen? Weil Jesus sogar sein Leben gibt, damit er uns das größte Geschenk machen kann. Vergebung für unsere Sünde und damit ein ewiges Leben bei ihm. Für immer in Liebe mit Gott verbunden. Gott hat also auch die Herzen der Heiden, der Nichtjuden geöffnet, um die Weisheit und Herrlichkeit Gottes in Jesus wahrzunehmen. Daraufhin machen sie sich zu Gott auf, nehmen das Kostbarste mit, was sie haben, legen es vor Gott nieder und gehen auf die Knie, um diesen Gott anzubeten. Doch tun wir das auch? Ja, wir gehen in den Gottesdienst und wollen von Gott hören, doch geben wir das Kostbarste, was wir haben, unser Gold, Weihrauch und Myrrhe? Bei anderen ist es vielleicht das Geld oder die geliebte Anerkennung. Es sind ganz individuelle Geschenke. Bei mir ist es eher die Zeit und Komfort. Es sind die Dinge, die ich Jesus bringe. Welche Dinge sind dir wichtig? Welche willst du Jesus schenken? Und zu guter Letzt beugen wir unsere Knie. Tun wir dies im Geist oder tun wir dies auch vor Gott real? Ich kann mich an meine letzte katholische Messe erinnern. Ich war zur Einführung des katholischen Kollegen in zu einer Messe eingeladen. Und zur Eucharistie, zum Abendmahl, kniet man hin, da man sich vor Jesus leibhaftig befindet. Bei uns auch übrigens, also die leibhaftige Gegenwart Jesu im Abendmahl. Aber ich weiß noch, die Minuten auf den Knien kamen mir sehr lang vor. Es war da auch kein Kisschen oder sowas. Es war auch ein bisschen mit Schmerz verbunden, an den ich mich ja noch gut erinnern kann. Die Gegenwart des Königs ist im Abendmahl da. Wir sind Untertanen eines Herrschers, der der Inbegriff der Weisheit und der Gerechtigkeit ist. Warum knien wir denn nicht nieder? Ihm, Jesus, gebührt die Ehre. Die Weisen aus dem Morgenland tun es ja auch. Vielleicht müssen wir da unseren Stolz brechen, denn dann würden diese Herrschaftsinsignien in uns sichtbar werden. Tun wir dies, würden wir in diesem Leben Wohl und Zufriedenheit im Inneren erfahren. Wir haben heute darüber gesprochen, wie sich weise und gerechte Herrscher auszeichnen. In der Bitte um Weisheit vor Gott und ein gehorsames Herz gegenüber Gott. Die Bibel zeigt uns weiterhin, dass der weise und gerechte Herrscher nur Jesus Christus selbst ist. Und drittens sind die Weisen aus dem Morgenland unser Vorbild. Zu Jesus aufmachen, das Kostbarste vor ihm ablegen und die Knie vor Gott beugen, damit wir am Ende in den Lobgesang der Königin von Saba einstimmen können. Yehi Adonai Baruch, gepriesen sei der Herr. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.